Wir wollen heute Morgen uns einem spannenden Thema zuwenden. Ich gebe, damit du gibst, Fragezeichen, Geld und Glaube. Ich habe dazu einen Bibeltext herausgesucht aus dem 2. Korinther 9, 6 bis 15. Wer wissen will, wo wir diesen Korintherbrief finden, wieder eine kurze Orientierung. Unsere Bibel besteht ja aus dem Alten Testament, also aus der jüdischen Bibel und dem Neuen. Und heute sind wir im Neuen Testament, und zwar in den Paulusbriefen. Ein großer Teil des Neuen Testaments besteht aus Briefen, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Und da sind wir dann schon beim dritten Brief in unseren Bibeln, im 2. Korintherbrief. Und Korinther heißt die halt, weil das an die Gemeinde in Korinth ursprünglich mal geschrieben wurde. Bevor wir aber uns diesem Bibelwort zuwenden, will ich uns ein wenig Orientierung geben. Wenn es ums Geld geht, dann ist das ja ein Thema ohne Ende. Da kann man über alles Mögliche reden, über soziale Gerechtigkeit, über Hunger in der Welt, über Natur und Wirtschaft und, und. Wir wollen das heute Morgen in einer Weise machen, dass es uns eher persönlich betrifft, als persönliche Herausforderung. Und ich starte mit einem Ausruf, den wir jetzt schon gut kennen, den wir immer wieder schon mal gesehen haben. Jesus Christus ist der Herr. Oder auf Griechisch Kyrios, Jesus Christos. Das ist das Grundbekenntnis eines Christen. Wer also ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin Jesu ist, kann das sagen. Jesus ist der Herr. Und wer das sagen kann, der ist ein Nachfolger, eine Nachfolgerin Jesu. Diese Aussage, Jesus ist der Herr, beinhaltet einen Herrschaftswechsel. Das heißt, ich unterstelle mich der Herrschaft von Jesus. Und das bedeutet, dass ich mich ihm anvertraue. Und zwar nicht nur mit Teilbereichen meines Lebens, sondern ich vertraue mich Jesus an mit meinem ganzen Leben, mit allem, was dazugehört. Und es ist nicht nur ein Glaube für Sonntagmorgen oder für besondere Notfälle oder was immer da mit verbunden werden kann, sondern das ganze Leben. Jesus Christus soll mein Herr sein in allen Lebensbereichen, in allem, was irgendwie mein Leben ausmacht. Und das ist ganz schön viel, wenn man sich mal darüber nachdenkt, was alles unser Leben ausmacht. Wie ich persönlich mein Leben gestalte, wie ich meine Zeit einteile. Oder natürlich, wir leben in Beziehungen. Wir sind nicht alleine unterwegs, sondern wir leben in Partnerschaft, in Ehe oder in Familie, in anderen freundschaftlichen Beziehungen, gemeindlichen Beziehungen. Wir sind alle irgendwo in Schule, Ausbildung, Studium oder wenn wir das nicht mehr sind, dann arbeiten wir oder jetzt könnte ich noch dazu schreiben, Renten, habe ich jetzt nicht dran gedacht, ist ja auch ein wesentlicher Lebensbereich irgendwann mal, der dazugehört. Wie ich meine Freizeit gestalte, natürlich auch, wie ich mit Geld und Besitz umgehe, wie ich mit den Sicherheiten meines Lebens umgehe und. Das alles ist unser Leben, das macht unser Leben aus. Und wenn ich dieses Grundbekenntnis sage, Jesus Christus ist der Herr, dann betrifft das eben alle diese Lebensbereiche. Da kann ich da nicht irgendwas aussortieren. Die Bibel oder Paulus an manchen Stellen drückt es noch etwas anders aus. Er sagt, ich lebe in Christus. Oder man kann auch sagen, ich lebe im Heiligen Geist. Also unter der Leitung, unter der Gegenwart Jesu und das inmitten dieser Welt, in denen wir nun mal sind. Ich habe sie hier mal fotografiert. Irgendwo da sind wir im Moment. Wenn man ganz groß vergrößern würde, würde man uns also auch finden, zumindest das Hausdach hier. Wir leben in dieser Welt. Wir haben keine andere Welt, in der wir unterwegs sind. Also wer in Christus ist, der wird nicht versetzt in irgendeine andere Wirklichkeit oder Weltebene oder sonst was, sondern wir leben in dieser Welt, aber wir sind in Christus. Also wir leben in einer geistlichen neuen Wirklichkeit und wir versuchen, das beides übereinander zu kriegen. Wir sagen nicht, das sind getrennte Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben, sondern wir versuchen, das zueinander zu bekommen. Und von unserem Leben in Christus soll unser Leben in dieser Welt geprägt werden. Und wir versuchen es immer mehr. Und ihr seht, so ganz hundertprozentig geht es nie auf, weil diese Welt niemals ganz, zumindest solange wir leben, in unserem persönlichen Leben hundertprozentig von unserem Glauben bestimmt werden kann. Wir können das auch so ausdrücken, Glauben bedeutet an sich immer mehr und immer wieder Jesus neu zu vertrauen oder immer wieder neu zu vertrauen. Das heißt, man kann auch nicht sagen, ich habe einmal angefangen, in einem bestimmten Bereich Jesus zu vertrauen und dann habe ich verstanden, wie das geht und dann ist das so. Sondern das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Wir haben immer wieder neue Bereiche, die wir kennenlernen und wo wir überlegen, was bedeutet das denn jetzt, Jesus zu vertrauen? Und manchmal denken wir haben was gelernt und dann kommt die Situation ähnlich wieder und wir merken, ach, wir fangen wieder da an, wo wir schon mal stehen geblieben sind. Es gibt neue Lebenssituationen, vielleicht kriege ich ein Kind, was plötzlich da ist und jetzt muss ich versuchen, das umzusetzen. Was bedeutet es, im Glauben zu leben mit Familie? Oder ich werde Rentner, wie gerade gesagt, da muss ich überlegen, was bedeutet das in dieser neuen Situation? Also Glauben bedeutet, lebenslang mit Jesus unterwegs zu sein und immer wieder neu zu schauen, was bedeutet es eigentlich, mein Leben in diesem Vertrauen zu gestalten. Und dann gibt es so ein Hin und Her, also mein Glaube prägt mein Leben in dieser Welt, aber auch andersrum, mein Sein in dieser Welt prägt natürlich auch meinen Glauben. Wir haben ja gerade von einem Gruß gehört von der anderen Hälfte dieser Welt aus Südafrika. Da wird man Glauben anders leben als bei uns, weil einfach die Herausforderungen auch andere sind als hier oder noch mehr, wenn man in irgendeinem Flüchtlingslager unterwegs ist oder sonst was. Es wird auch die Welt fordert natürlich unseren Glauben immer wieder neu heraus. Es ist ein Hin und Her, ein Miteinander. Und ein ganz wesentlicher Teil dieses Bereichs in dieser Welt zu sein, wird natürlich auch vom Geld bestimmt. Ohne Geld geht gar nichts. Da kann man noch so sehr dran drehen wollen, wie man will. Wir alle müssen damit umgehen. Und wir fragen uns, ich frage mich immer wieder neu, was bedeutet das im Glauben, im Vertrauen auf Jesus auch mit dem Geld umzugehen? Also Jesus soll mein Herr sein, auch im Umgang mit dem Geld. Auch in der Art und Weise, wie ich mit Geld, Besitz, mit allem, was damit zusammenhängt, umgehe. Soweit die Theorie. Jetzt gibt es aber einen anderen Herrn, gerade wenn wir über das Geld nachdenken, der da in sich streitet. Da gibt es einen anderen Herrn, ich habe das hier mal genannt, der Herr Geld regiert die Welt. Also dieser Spruch, Geld regiert die Welt, ist ja nicht von ungefähr, da ist ja enorm viel dran. Geld hat eine große Macht, einen großen Einfluss, aber auf diese Idee, den Herrn zu nennen, das Geld als Herrn zu bezeichnen, bin ich nicht gekommen, sondern das haben wir bei Jesus gelernt oder gelesen. In Matthäus 6, 24 sagt er das. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. In seinem Original steht da, ihr könnt nicht dem Mammon dienen. Mammon heißt eigentlich auf Aramäisch, also der Sprache, die Jesus gesprochen hat, nichts anderes als Besitz oder Vermögen. Es ist also ein normales Wort. Aber schon wie er das hier gesagt hat, es nämlich mit Gott gegenübergesetzt hat, merken wir, es bekommt etwas sehr Persönliches hier. Geld hat eine Eigenmacht, eine Eigendynamik, fast schon wie eine Person. Und Luther hat das dann geschafft in seiner Übersetzung, dass er dieses Wort eben nicht übersetzt hat, wie in den modernen Übersetzungen der Fall, sondern er hat dieses Wort Mammon stehen lassen und dadurch hat es schon was wie so eine Person. Also es ist damals keine Bezeichnung für irgendeinen Gott oder sowas gewesen, sondern es heißt eigentlich nur Geldbesitz. Aber in der Art und Weise, wie Jesus das sagt und wie Luther das später so für sich hat stehen lassen, hat das auf den Punkt gebracht. Es ist so eine Macht, eine Gegenmacht zu dem, was von Gott herkommt. Es wird fast so ein Gegenüber, also nicht nur so ein Miteinander, sondern da ist ein Streit um die Vorherrschaft. Wer hat das Sagen in meinem Leben? Ist es Gott, ist es Jesus Christus oder ist es der Mammon, also das Geld? Wenn wir jetzt über Geld nachdenken, geht es um einen bestimmten Aspekt, nämlich um die Mächtigkeit. Schon mal ein kleiner Hinweis vorneweg. Der Herr Geld wird entmachtet durch Weggeben, durch Verschenken, durch Spenden. Das ist so eine kleine Wahrheit. Das passt nicht zu Geld. Geld will gerafft werden, Geld will festgehalten werden, Geld will vermehrt werden, will investiert werden, damit es mehr wird, soll für sich oder für die eigenen Interessen benutzt werden. Zum Geld passt es nicht, wenn man es weggibt, ohne dass man selbst was davon hat. Man es verschenkt an jemanden, der bedürftig ist oder was nötig hat. Wenn ich etwas spende irgendwohin, ohne dass ich was davon habe, außer dass sich das nachher auf meiner Steuererklärung positiv auswirkt. Das ist zumindest in unserem Land noch was Positives. Also, dadurch wird Geld entmachtet. Das will Geld nicht. Geld will festgehalten sein. Und das ist seine Macht. weil es Sicherheit vermittelt. Und in dem Moment, wo ich es weggebe, entmachte ich Geld in meinem Leben ein bisschen, ein Stück weit. Und darüber wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen. Wie kann das im persönlichen Leben sein? Ich will uns den Bibeltext lesen, wobei ich nur die ersten drei Verse von diesem Abschnitt jetzt tatsächlich genommen habe. Ihr findet den Rest noch auf dem Sonntagsbrief, aber die ersten drei Verse sollen an dieser Stelle genügen. Paulus schreibt das an die Korinther. Das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dadurch gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe mehr als aufzuwiegen. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug für alle möglichen wohltätigen Zwecke. So in der Übersetzung von der Basisbibel. Paulus benutzt hier am Anfang ein Bild, sowas wie ein Gleichnis, und zwar aus seinem damaligen Umfeld. Er sagt, wer reichlich sät, wird reichlich ernten oder andersrum. Das ist ein Bild aus der Landwirtschaft, das konnte man sehen damals, mehr als wir heute. Nur wenn der Bauer übers Feld geht und das Saatgut ausstreut, wenn er nur drei Körner nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass von den drei Körnern drei auch aufgepickt werden, ziemlich hoch. Aber von 30 bleiben vielleicht 10 übrig, die dann Frucht bringen können. Also ein Bild aus der damaligen Zeit, was jeder verstanden hat, was auch so vielleicht im kleinen Handbuch für den Bauern in Galiläa steht oder so. Also das ist jetzt noch nichts, keine fromme Aussage hier, sondern das ist einfach eine Beobachtung. Wenn Paulus heute leben würde und das heute sagen würde, würde er sich vielleicht einen anderen Kontext wählen. Die wenigsten von uns haben mit Saat und Ernte so ernsthaft zu tun. Vielleicht würde er das heute sagen, wer wenig investiert, wird wenig Gewinn machen. Und wer viel investiert, wird viel Gewinn machen. So müsste das heute vielleicht ausgedrückt werden aus dem Bankerwesen oder aus dem Wirtschaftswesen. Man muss investieren, damit es mehr wird. Wer nicht investiert, da tut sich dann auch nichts. Oder wenn man es noch mehr auf den Punkt bringt, man könnte auch sagen, wer wagt, gewinnt. Und wer nichts wagt, hat schon verloren. So könnte man das auch sagen. Wer wagt, gewinnt. Der gewinnt dazu. Wer nichts wagt, hat schon verloren. Das ist kein Wort, was Jesus hier, oder was Paulus hier sagt, kein Wort für Sicherheitsfanatiker. Und auch kein Wort für bewährte Bedenkenträger, für Schwarzmaler, für erprobte Unglückserwarter. Also all die, die immer nur denken, was wird denn da wohl sein? Ich kann es nicht wagen. Ich muss festhalten, das, was ich habe. Wer weiß, was kommt. Sondern das ist ein Wort für Wagemutige, für Risikobereite, für Zuversichtliche, für Hoffnungsvolle. Leute, die investieren in die Zukunft, weil man ja nicht weiß, was kommt, aber ich traue mich was. Das hätte man jetzt soweit vielleicht auch in irgendeinem Erfolgsratgeber hören können oder lesen können. Wenn du mal in die Buchhandlung gehst oder wenn das zu weit weg ist, bei Amazon nachguckst und mal unter den Stichworten Risiko, Wagnis, Erfolg, irgendwas groß, da wirst du tonnenweise Bücher finden, wo jeder irgendwelche Erfolgsrezepte zu verkünden hat, wie das gehen soll. Wenn man was wagt, dann wird man gewinnen. Und dann hat jeder so seine Spezialerfahrung, die wahrscheinlich mindestens einmal geklappt hat. Ob sie nochmal geklappt hat, weiß keiner. Aber man kann ja Geld damit verdienen. Wir haben ja diese Tage wieder 30 Jahre Mauerfall, also einen besonderen Blick in den Osten geworfen. Wir haben ja 13 Jahre in Ostdeutschland gelebt. Und da war das sehr spannend, wie die Menschen mit dem Mauerfall und mit den neuen Zeiten umgegangen sind. Es gab einige, die das Beste draus gemacht haben, die investiert haben und plötzlich haben sie ein gut laufendes Unternehmen, vielleicht bis heute, oder zumindest sind sie dankbar über die Möglichkeiten, die sich entwickelt haben und haben wirklich das Beste draus gemacht, haben investiert und können heute fröhlich sein und sagen, ja Mensch, es hat sich gelohnt. Und es andere, die haben sich nicht getraut, die bis heute bedauern, dass die Sicherheiten weggefallen sind, die man damals hatte. Und es war wirklich ein Umbruch. Und da kann man viel verstehen an Bedauern heutzutage. Aber sie haben es nicht gewagt. Sie haben nicht gewagt, was Neues zu machen. Wobei manche auch gewagt haben und dann aufs Bitterste ausgenutzt wurden. Das muss man auch dazu sagen. Also der Raubtierkapitalismus, der da zum Teil gelaufen ist, der war dann auch nicht angemessen. Das fand ich immer so in der Beobachtung, als wir da gelebt haben. Und wenn ich heute was dazu lese oder höre, spannend. Wie reagieren wir auf Herausforderungen? Also, Die Frage, woher nehme ich eigentlich den Mut zum Wagnis? Was hilft mir, meine Ängstlichkeit zu überwinden? Und ich möchte jetzt heute Morgen nicht noch irgendeinen Ratgeber anschließen und sagen, so musst du es machen, tschakka, immer voran und dann wird das was, sondern ich möchte den Blick auf das lenken, was Paulus dazu sagt, was er sagt, wie kann ich es wagen, neue Schritte zu gehen. Er sagt nämlich in Vers 8, ich überspringe einen Vers, der kommt gleich noch, Gott aber hat die Macht. Und das ist der Schlüssel dazu. Gott hat die Macht. Wer ist der Herr in unserem Leben, auch wenn es um Geld geht und alles andere? Gott hat die Macht. Das ist eine Glaubensaussage. Das kann man nicht beweisen, aber das ist eine Glaubensaussage. Gott hat die Macht, euch mehr zu geben, als ihr investiert. Und dann sagt er, dass Gott die Macht in zwei Richtungen nutzt in unserem Leben. Nämlich zunächst einmal, dass jeder so zur Grundversorgung alles hat, was man braucht. Gott sorgt dafür, dass wir das haben, was wir so zum Leben brauchen. Und ich schaue mich so um, ich glaube, das trifft für die meisten zu, dass wir da in unserer Grundversorgung gut versorgt sind. Also, dass wir nicht jeden Tag überlegen können, wie kann ich morgen überleben. Es gibt andere Gesellschaften, andere Situationen, wo das eine Grundfrage ist. Also, dieses erstens. Und dann sagt Paulus, wenn ihr diese Grundausrüstung bekommen habt, dann gibt euch Gott noch mehr als genug, hier haben sie jetzt übersetzt, für alle möglichen wohltätigen Zwecke. Also, dass man davon noch weitergeben kann, von dem, was man hat. Also Gott hat die Macht. Eine Glaubensaussage zunächst und sie sagt aus, Gott hat die Macht, dass er uns versorgt und dass er dafür sorgt, dass wir noch mehr haben, so viel haben, dass wir weitergeben können. Jetzt möchte ich auf eine kleine Gefahr hinweisen, die immer mitschwingt, wenn man über Geld und Glaube redet. Es ist die Gefahr, dass man aus manchen Dingen ein geistliches Prinzip macht. Also geistliche Prinzipien, ich bin überhaupt kein Freund von dieser Aussage oder wenn man davon redet, weil es versucht, etwas in eine Ordnung zu bringen, was eigentlich mit Vertrauen, mit einem gelebten Glauben zu tun hat. Also man packt Gott sozusagen in den Taschenrechner. Man sagt, wenn ich so viel investiere, dann hat Gott ja zugesagt, dass er mir so und so viel dafür gibt. Das nennt man in der Theologie oder in der Philosophie das Do ut des Prinzip auf Lateinisch. Ich gebe, damit du gibst. Also ich investiere was, ich gebe ab und dann weiß ich, Gott ist dann sozusagen verpflichtet, mir entsprechend was zu geben. Ich gebe Almosen, damit ich weiß, Gott sichert dann meinen restlichen Besitz ab. Dieses Prinzip ist kein geistliches Prinzip, weil es versucht, etwas aufzurechnen oder in Beziehung zu setzen, was aber mit einem lebendigen Glauben zu tun hat. Wo man nicht sagen kann, jetzt habe ich so viel gespendet und dann musst du mir doch so viel geben. Auf diesem Prinzip fundieren oder basieren alle möglichen, ich nenne sie jetzt mal amerikanischen Fernsehprediger, ich kenne mich jetzt nicht ganz so dabei aus, die dir versprechen, wenn du uns so und so viel spendest, dann wird Gott dir dein Auto oder dein Haus oder dein Flugzeug ganz sicher zur Verfügung stellen. Also, dass ich versuche, Gott hineinzunehmen in so eine Erfolgsberechnung. Die Gefahr ist immer da, dass wir anfangen zu rechnen. Und jetzt könnte der eine oder andere, der sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, fragen, wie ist das denn eigentlich mit dem sogenannten Zehnten? Den gibt's doch nun in der Bibel. Da wird doch was von gesagt, dass wir einen guten Teil unseres Geldes, nämlich den zehnten Teil, Gott zur Verfügung stellen sollen und dass er uns dafür segnet. Jetzt muss man aufpassen, wovon man redet. Wir wissen ja, dass unsere Bibel aus zwei Teilen besteht im Großen und Ganzen, aus dem Alten und dem Neuen Testament. Und man kann nicht alles einfach gleichsetzen. Wir dürfen die Bibel nicht flächig lesen. Wir können nicht sagen, egal wo ich die Bibel aufschlage, alles ist irgendwie gleich bedeutsam, sondern wir lesen die Bibel von Jesus her, von dem, was er gesagt hat. Und deswegen lesen wir auch manches etwas kritischer, was wir im Alten Testament zum Beispiel finden, aber nicht nur da. Zwar gibt es im Alten Testament jede Menge Vorschriften, wenn es um den Zehnten geht. Da wird also sehr deutlich gesagt, was man so wovon opfern soll. Und es gibt ganz zum Ende, im letzten Buch der Bibel sogar, des Alten Testaments, sogar eine große Verheißung zum Zehnten. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Herrscharen. Ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Malachi 3, Vers 10. Das klingt schon ziemlich stark nach einer Rechnung, die da aufgemacht werden soll von Gott. Also investiert in den Tempel damals. Es ging darum, dass der neu gebaute Tempel nicht so richtig in den Schwung kam, dass da mehr gegeben werden sollte. Investiert in das Haus Gottes, dann werde ich über euch Segen im Übermaß ausschütten. Eigentlich ist das hier aber keine Rechenanleitung, die wir hier finden. Also kein Taschenrechner, der geöffnet werden soll, sondern es ist eine Ermutigung zum Glauben. Eine Ermutigung, darauf zu vertrauen, dass Gott etwas gibt. Also der Zehnte könnte man jetzt so als eine Anweisung sehen, aber da übersehen wir, dass der Zehnte nirgends im Neuen Testament positiv aufgegriffen wird. Also wir finden keine Bibelstelle, ich lasse mich verbessern, aber ich habe sie nicht gefunden, wo in irgendeiner Weise gesagt wird, ihr, die ihr mit Christus lebt, die ihr Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu seid, gebt den Zehnten. Sondern im Gegenteil. Jesus geht äußerst kritisch damit um. Also wenn Jesus was zum Zehnten gesagt hat, dann immer ganz kritisch, weil es eine Gesellschaft war, die genau gerechnet hat. Wo man also ganz genau wusste, ich gebe den Zehnten und wenn ich den Zehnten gebe, dann ist Gott mit mir in Ordnung oder ich bin vor Gott in Ordnung. Es war so Teil einer Abmachung, eines Handels. Jesus geht damit äußerst kritisch um. Und es hatte noch einen anderen Aspekt, dass man meinte, man könnte sich damit freikaufen. Also bei den Pharisäern gab es das, dass sie also den Zehnten gegeben haben von irgendwas, was völlig unwichtig war, und sagten, wenn ich da gebe, dann muss ich mich um, in diesem Fall um meine Eltern, die bedürftig sind, nicht kümmern. Und in diese Berechnung sagt Jesus immer was gegen den Zehnten und nie positiv. Und das hat etwas damit zu tun, was Paulus im Galater 5, Vers 1 zum Ausdruck bringt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wir sollen freie Menschen sein in seiner Gegenwart, von ihm her geleitet. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und das Joch der Knechtschaft ist Gesetz, wo man sagt, durch Gesetzes, dass ich etwas gesetzlich einhalte, dadurch kann ich Gott gefallen. Paulus sagt, Christus hat uns befreit von solchen Zusammenhängen. Und das gilt jetzt eben natürlich auch für den Umgang mit dem Geld. Es geht nicht darum, dass wir anfangen zu rechnen, sondern dass wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben und dann auch entsprechend mit dem Geld umgehen. Gibt es da ein kleines Problem oder etwas, was wir an der Stelle nicht aus dem Blick verlieren dürfen? Dieser Text, 2. Korinther 9, steht in einem etwas größeren Zusammenhang und man nennt das in der Theologie, das ist die Kollektenrede des Paulus, auch wenn es jetzt keine Rede war, Paulus für die Gemeinde in Jerusalem. Also Paulus hatte mal versprochen, dass er überall, wo er unterwegs ist in der weiten Welt, dass er dort Geld sammelt und das Geld der Urgemeinde in Jerusalem zukommen lässt, denen es wirtschaftlich ziemlich schlecht gegangen ist. Da lernen wir schon, damals gab es ein funktionierendes Finanzwesen, also das ging schon. Und diese Rede, die wir jetzt hier, oder diesen kleinen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist aus diesem Zusammenhang der Kollektenrede. Wenn wir die Freiheit in Christus ernst nehmen, aber jetzt trotzdem Geld sammeln wollen, gibt es da ja ein kleines Problem. Wie motiviert man Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu, Geld für die Gemeinde zu spenden? Wenn wir eben zwei Dinge nicht wollen. Zum einen, dass wir ein Gesetz aufrichten, dass wir sagen, du musst aber den Zehnten geben oder du musst jetzt aber spenden. Also das wäre so die Muss-Regelung, das wäre so die gesetzliche Regelung. Und wenn wir auf der anderen Seite auch keine haltlosen Versprechungen machen wollen. Sagen, wenn du den Zehnten gibst, dann wird der Herr dich immer segnen, dann wirst du erfolgreich sein, dann wird sich dein Geld automatisch mehren. Also wenn wir weder ein Gesetz aufrichten wollen, noch irgendeine Rechnung aufstellen wollen des Segens. Also wie geht man damit um? Wie mutiert man sich und auch andere trotzdem, dieses Geheimnis zu entdecken, dass Geld durch Weggeben entmachtet wird? Und nebenbei, diesen Hinweis kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen, auch unsere Gemeinde finanziert sich ausschließlich durch Spenden, die wir zusammenlegen. Ich sage das an dieser Stelle bewusst, weil das vielleicht nicht jedem so ganz klar ist. Das, was wir hier miteinander leben, kostet Geld. Wir sind also in der Welt, wir sind nicht enthoben. Und dieses Geld müssen wir zusammenlegen. Wir sind ja oftmals von der volkskirchlichen Situation so geprägt, dass wir denken, irgendwo kommen die Steuern her und irgendwo kommt das Geld her von außen. Nein, das ist bei uns nicht so, sondern wir können nur das ausgeben, was wir hier als Gemeinde tatsächlich zusammenlegen. Unser Gemeindehaushalt hat ungefähr ein Volumen von 200.000 Euro im Jahr. Und das kommt nicht allein durch die Kollekte zusammen. Das kann ich jetzt einfach schon mal so festhalten. Wir sind also auch aufgerufen, was für die Gemeinde zu geben. Wie also motivieren wir uns? Wenn ich jetzt nicht euch sage, gebt in diesem Jahr 1.000 Euro, dann wird der Herr euch 2.000 dafür wiedergeben. Oder ich nicht sage, du musst aber, wenn du ein braver Christ sein wirst. Also das wollen wir nicht. Aber wie machen wir das? Paulus macht es eben auch nicht so, sondern er bleibt ganz dabei, dass es etwas ist, was zwischen Christus und mir, also im Vertrauen auf Jesus geschieht, durch den Heiligen Geist gelenkt wird. Er sagt in Vers 7, jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt, denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Oder die etwas genauere Übersetzung müsste heißen, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wieder wichtiger Hinweis, da steht nicht, wenn du Gottes Liebe willst, musst du Geld geben. Also du kannst dir die Liebe Gottes durch Geld erkaufen, das steht hier nicht. Sondern es heißt einfach, Gott freut sich über die, die fröhlich das verstanden haben, nämlich dass das Vertrauen in Christus bedeutet, ich kann auch was weggeben. Ich muss das Vertrauen nicht ganz allein oder so und so viel Prozent nur in das Geld stecken. Ich kann fröhlich weitergeben. Und Paulus geht das Wagnis ein zu sagen, jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Das ist schon erstaunlich, dass Paulus an dieser Stelle darauf vertraut, dass wer in Christus ist, wer sich durch den Heiligen Geist leiten lässt, ein Empfinden, ein Gefühl, eine Klarheit darüber bekommt, wie viel er oder sie geben kann. Also es geht nicht durchs Gesetz, es geht nicht durch wilde Verheißungen von Wohlstand und Erfolg und Gesundheit, sondern es geht durch die Beziehung zwischen Christus und jedem von uns. Und dass wir durch den Heiligen Geist einen Eindruck bekommen, wie viel wir geben können und sollen. Ich möchte das mal versuchen, mit so ein paar Hinweisen zusammenzufassen, wie dieses Verhältnis zwischen Geld und Glaube ist. Und fast könnte man Geld hier als Leerzeichen nehmen für alles Mögliche, was wir sonst, was unser Leben ausmacht. Es ist überall das gleiche System. Unser Umgang mit Geld und Besitz sagt viel über unseren Glauben aus. Welchem Herrn vertraue ich mehr? Und das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Oder eine Frage, die wir unser Leben lang immer wieder neu füllen müssen und ausprobieren müssen. Wem vertraue ich mehr? Vertraue ich darauf, dass Gott die Macht hat? Oder vertraue ich darauf, dass mir das Geld und meine Lebensversicherung und was sonst noch alles so mein Leben ausmacht, die Sicherheit im Leben gibt, die ich brauche? Und ich kann nur dazu ermutigen, wenn du sagst, ich möchte da eine neue Freiheit herausfinden, wie Geld in deinem Leben entmachtet wird, dann probier das einfach aus. Probier mal, wie das ist, wenn man Geld weggibt, wenn man etwas verschenkt, wenn man etwas spendet. Vielleicht nicht nur Geld, vielleicht auch Besitz, vielleicht auch Zeit. Vielleicht ist Zeit heutzutage ein noch viel wertvolleres Gut als Geld. Probier das mal aus, wie das ist, wenn man investiert, ohne unbedingt selber was davon zu haben. Ob das nicht neue Freiheit führt und vor allen Dingen, ob es nicht in ein neues Vertrauen zu Christus führt, weil ich merke, ich mache mich noch mal ganz anders abhängig. Und dann will ich doch noch was zum Zehnten, fast zum Schluss sagen. Also der Zehnte ist kein Gesetz, wie gesagt. Also nicht, du musst das geben, sonst bist du nicht richtig. Es ist auch kein Handelsabkommen mit Gott, dass ich sage, wenn ich jetzt den Zehnten investiere, dann gibt Gott mir mindestens so viel zurück oder dann bin ich richtig. Aber es bleibt dabei, es ist eine Einladung Gottes zum Glaubenswagnis. Es ist so ein Hinweis, wie wir im Glauben, im Vertrauen auf Christus mit unserem Geld umgehen können. Das mal ausprobieren. Ich will das mal zum Schluss, fast zum Schluss, kommt danach, kommt noch eine Kleinigkeit, persönlich sagen, wie meine Frau und ich das halten, seitdem wir regelmäßiges Einkommen haben. Es ist ja schon so ein paar Jährchen, dass wir miteinander unterwegs sind. Wir haben das irgendwann mal so einfach so angefangen, dass wir unseren Zehnten geben. Für jeden, der jetzt Einkommen hat, stellt sich ja die Frage, jetzt wird es tatsächlich buchhalterisch, gebe ich nun meinen Zehnten vom Netto oder vom Brutto? Ja, ist nicht ganz unwichtig, die Frage. Netto ist zwar das, was ich ausgezahlt bekomme, aber das, was abgezogen wird vom Brutto, sind ja durchaus Dinge, die mir genügen. Also Rentenversicherung, Krankenversicherung, was da so alles sonst noch so gibt. Also wovon gebe ich meinen Zehnten, wenn ich das so als Herausforderung annehme? Wie gesagt, es geht nicht um Gesetz und ich sage jetzt auch nicht, so muss es sein. Wir haben es so gehalten, dass wir es seitdem so machen, dass wir von unserem Netto den Zehnten in die Gemeinde geben. Also das ist eine relativ einfache Rechnung. Monat für Monat schaue ich und überweise dann den zehnten Teil von dem, was ich an Gehalt bekomme. Und dass wir dann sagen, dann haben wir alle Freiheit darüber hinaus, was in die Kollekte zu tun. Wir unterstützen noch Missionare oder Missionswerke oder was sonst so alles kommt. Also das wird dann nicht im Einzelnen berechnet. Das wäre dann nicht angemessen. Aber so versuchen wir, das miteinander hinzubekommen. Und nun kann ich zumindest die Empfehlung geben, dass wir damit bisher immer gut gefahren sind. Aber das soll keine Berechnung sein, sondern es soll eine Ermutigung sein. So versuchen wir, das umzusetzen. Der Zehnte als so eine Einladung Gottes zum Glaubenswagnis. Zu wagen, ich gebe erstmal einen guten Teil weg oder ich gebe einen zehnten Teil weg von dem und das als eine Selbstverständlichkeit, als eine Investition zu sehen, weil Gott es mich dadurch entlastet. Also es geht nicht darum, was zu berechnen, das Gefühl zu haben, Mensch, ich weiß mich von Gott abhängig. Und da unsere Grundversorgung in unserem Land ja doch relativ gut ist, ist es ja nicht so, dass wir dadurch selten, es gab Zeiten, wo man dann auch mal ein bisschen enger wurde, aber in der Regel geht das ganz gut. Also eine kleine Empfehlung, ein kleiner Hinweis. Ich möchte schließen mit dieser Einladung zur Freiheit, zur Befreiung vielleicht auch von der Macht des Geldes in unserem Leben. Paulus wagt es, denen zu sagen, den Korinthern, jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat, weil er darauf vertraut, dass Christus in uns, der Heilige Geist uns leitet, dass wir diese Freiheit haben, mit ihm zusammen unterwegs zu sein und zu sagen, ja, das kann ich geben. Und hier wage ich es noch mal mehr, als ich vielleicht mich sonst trauen würde, weil ich darauf vertraue, Christus ist der, der mein Leben hält. Gott hat die Macht. Denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Also es geht nicht darum, Gesetze zu erfüllen, es geht nicht darum, hier irgendwie widerwillig gezwungen was zu machen, sondern zu sagen, im Gespräch mit Christus, im Vertrauen auf ihn, kann ich jetzt das geben und das ist gut. Denn zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und das ist etwas, was wir erleben sollen und das, was wir leben sollen. Und vielleicht ist Geld oder Zeit oder was auch immer die großen Punkte in unserem Leben sind, vielleicht ist das eine Möglichkeit, diese Freiheit neu zu erleben. Zu erleben, ich bin mit Christus unterwegs. Und deswegen muss ich nicht so angstbesetzt sein. Deswegen muss ich nicht so ein Bedenkenträger sein, sondern ich kann im Vertrauen auf Christus Schritte wagen. Dazu möchte ich uns ermutigen. Gott segne uns dazu. Amen.